Ja, ich freue mich, das zweite Mal dieses Jahr schon hier sein zu dürfen. Ich stelle mich, wie angekündigt, einmal kurz vor. Mein Name ist David Winkelhake, ich bin Jahrgang 82, verheiratet. Meine Frau Larissa sitzt dort vorne. Ich bin, wie schon gesagt, Sozialpädagoge und Sozialtherapeut und arbeite momentan im vollzeitlichen hauptamtlichen Dienst in der Bekennenden Evangelischen Gemeinde in Hannover. Und der Anlass für diese Veranstaltung freut mich umso mehr. Oft höre ich die Frage, brauchen wir denn Bekenntnisschulen? Brauchen wir tatsächlich christliche Schulen? Ich denke, noch niemals in der Geschichte haben wir so dringend christliche Schulen gebraucht, hier in Deutschland, hier in Westeuropa. So viel schon mal vorweg, die Zustände spitzen sich zu. Das werden wir gerade heute Vormittag noch mal vor Augen gestellt bekommen. Die Zustände spitzen sich zu. Und als Christen, als Himmelsbürger, als Gäste hier auf Erden, als diejenigen, die im Dienste Gottes stehen, steht es uns nicht zu, uns zu verdrücken und zu verstecken. Hier ist der Ort, wo wir Dienst tun sollen. Hier in dieser Zeit, hier in dieser Welt sollen wir Dienst tun. Und wir dürfen auf diese ganzen Entwicklungen nicht reagieren mit ausschließlich Jammern, nur mit Klagen, mit uns verstecken und uns gegenseitig nur erzählen, wie böse diese Welt doch ist. Bibelleser wissen das schon längst, dass es so ist. Aber wir sollen handeln. Und deshalb freut es mich, dass es diese Initiative gibt. Und ich hoffe, dass möglichst bald hier in Verden eine Bekenntnisschule entsteht mit einem klaren, bibelzentrierten Profil. Und ich möchte wirklich alle dazu einladen, das mit zu unterstützen. Es geht um die nächste Generation Männer und Frauen. Wo werden die geprägt? Wer prägt die? Sind es Männer und Frauen Gottes oder nicht? Das macht einen riesigen Unterschied. Und das werden wir in 10, in 20, in 30 Jahren auch hier in Verden merken. Ob so eine Schule gegründet wurde, mit klarem Bekenntnis, mit klarem Profil, mit Mut oder nicht. Das wird sich bemerkbar machen. Deshalb wünsche ich euch das, dass das wirklich vorangeht und dass Gott es wirklich schenkt, dass es Wirklichkeit wird. Noch ein kurzer Hinweis. Ich arbeite auch für die Informationsstelle für logoszentrierte Pädagogik. Dort oben haben wir nochmal unsere Internetadresse hängen. Wir haben verschiedene Artikel bei uns auf der Internetseite, Hinweise auf aktuelle Veranstaltungen, die wir machen. Also herzliche Einladung, schaut ab und zu mal bei uns auf der Internetseite vorbei. Und des Weiteren, hier vorne ist ein Büchertisch, das ist Ansichtsliteratur. Ich habe nichts zum Verkaufen dabei, aber das sind Buchempfehlungen. Ich werde zum einen oder anderen Buch später nochmal was sagen. Hier sind auch einige Ankündigungen für weitere Veranstaltungen in den nächsten Wochen und Monaten. Deckt euch da auch gerne ein. Und was uns besonders freut, das zeigt, ich habe doch was zum Verkaufen dabei. Wir haben diese Karten jetzt gerade bei uns ins Programm genommen. Was bedeutet eigentlich den Eltern gehorchen? Wir haben festgestellt, auch in ganz klar christlichen Familien ist das nicht so ganz klar. Die Eltern sagen, du hast nicht gehorcht. Das Kind sagt, doch, ich habe doch gehorcht. Ich habe es doch gemacht. Und deshalb haben wir immer zusammengefasst, was heißt eigentlich den Eltern gehorchen? Und das ist ein nettes Mitbringsel für die eigenen Kinder oder für die Kinder von Freunden oder Verwandten. Das kann man nett über den Schreibtisch kleben oder an die Zimmertür und immer drauf sagen, nee, was heißt gehorchen? Guck noch mal. Gehorchen heißt, ich mache, was mir gesagt wird. Sofort, ohne Widerworte, ohne Diskussion, ohne Bedingungen und ohne Schmollen. Es ist manchmal ganz gut, einen Standard vor Augen zu haben. Und die geben wir ab für 50 Cent, damit wir die Produktionskosten gedeckt kriegen. So. Ich möchte diesen Vortrag und diesen Tag unter einen Bibelvers stellen. Es steht im ersten Buch Chronik im Kapitel 12. Es geht in diesem Abschnitt darum, wie das Heer der 12 Stämme David in Hebron krönt. Und die 12 Stämme kommen zusammen und sie werden alle nochmal kurz beschrieben. Und dort lesen wir im Vers 33, von den Söhnen Isaschars, die Einsicht hatten in die Zeiten, um zu wissen, was Israel tun sollte. Und das wünsche ich uns, dass wir Einsicht haben in die Zeiten, dass wir Durchblick haben bei den Entwicklungen, mit denen wir es zu tun haben. Und dass wir wissen, was wir als Gottesleute zu tun haben. Diese Weisheit der Söhne Isaschars, die können wir dringend gebrauchen. Und ja, beten wir immer wieder dafür, dass wir die haben und handeln wir auch danach. Wir wissen, echter Glaube führt automatisch zu Werken. Und das können wir gut gebrauchen. So viel zum Vorwort. Ja, es geht im ersten Teil um die Bildungspläne. Das Thema Bildungspläne ist über uns so hereingebrochen vor fast 2 Jahren, als bekannt wurde, dass in Baden-Württemberg ein ominöser Bildungsplan gestrickt wurde, wo es irgendwie darum geht, dass Kinder sexualisiert werden, dass Homosexualität als gleichwertig der Ehe dargestellt wird. Und die Informationen kamen dann etwas klarer. Immer mehr Christen haben eine große Petition unterschrieben. In den Medien wurden die Unterstützer dieser Petition als homophobe, rückwärtsgewandte Rechtsaußenpersonen tituliert. Es gab verschiedene Demonstrationen in Stuttgart, die Demo für alle, die immer wieder in Neuauflage passiert bis heute. Das Thema kühlte sich etwas ab und dann wurde klar, die 200.000 Unterschriften gegen diesen Bildungsplan werden nicht weiter beachtet. Dann stellte sich raus, nahezu der gleiche Bildungsplan soll in Niedersachsen umgesetzt werden. Und letztes Jahr im November gab es da eine Demo für alle in Hannover. Und am 14. Dezember letzten Jahres wurde der Bildungsplan für Niedersachsen beschlossen. Der wird umgesetzt. Und andere Länder, Bundesländer ziehen nach. Manche Bundesländer haben genau dieses Konzept schon seit einigen Jahren, wie zum Beispiel Berlin-Brandenburg. In etwas abgeschwächter Form auch Nordrhein-Westfalen. Doch, worum geht es wirklich in diesen Bildungsplänen? Und vor allem, was steckt dahinter? Das ist nämlich die entscheidende Frage. Die eine Frage ist immer, was macht das Ganze? Was ist das Ergebnis? Was kommt bei raus, wenn diese Bildungspläne jetzt umgesetzt werden? Aber als Christen wissen wir müssen die Quellen prüfen. Was steht dahinter? Was für ein Geist steht dahinter? Was für Ideologien stehen dahinter? Und das wollen wir jetzt gleich machen. Und wer Interesse hat, ich habe hier nochmal einige Exemplare mitgebracht von einem Informationsblatt, Bildungsplan in Niedersachsen. Wussten Sie eigentlich, dass einige Informationen über die Hintergründe dieses Bildungsplans? Und das darf gerne auch kopiert und vervielfältigt werden. Und ich kann auch eine PDF nochmal zusenden, wer Interesse hat. Es wäre schön, wenn diese Informationen zu den Eltern kommen. Zu den christlichen Eltern sowieso, aber überhaupt zu den Eltern. Liegt hier vorne aus. Aber dieser Bildungsplan oder diese Bildungspläne kommen nicht aus heiterem Himmel. Wer die Nachrichtenlandschaft schon etwas länger, etwas genauer beobachtet, dem wird aufgefallen sein, das ist gar nichts so Neues, es ist nur eine neue Spitze. Vor einigen Jahren berichtete sogar der Spiegel darüber, dass eine Broschüre der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung vom Markt genommen wurde. Warum? Die Broschüre hieß Körperliebe Doktorspiele, war eine Handreichung vor allem für Eltern, wie man die Entwicklung des Kindes von 1 bis 3 Jahren, beziehungsweise von 4 bis 6 Jahren im zweiten Teil, positiv unterstützt. Und dort waren Ratschläge dass man die Kinder an ihren Geschlechtsorganen stimulieren sollte. Was dann durch die Berichterstattung von Gabriele Kubi bekannt geworden ist, nachdem diese Broschüre aber schon in sehr großer Auflage eine ganze Zeit produziert und verteilt wurde, kostenlos über Schulen, Kindergärten und Beratungsstellen, wurde sie dann vom Markt genommen. Es finden Fachtagungen statt. Wer nicht so im pädagogischen Milieu verkehrt, kriegt das wahrscheinlich nicht groß mit. Zum Beispiel in Hamburg vor drei Jahren, Kuscheln, Fühlen, Doktorspiele. Auffällig, dieser ähnliche Name. Dokumentation zur Fachtagung Frühkindliche Sexualerziehung in der Kindertagesstätte. Nochmal, Frühkindliche Sexualerziehung in der Kindertagesstätte. Also wir sind schon gar nicht mehr bei Bildungsplänen und der Schule. Und einer der Autoren ist ein Dr. Uwe Sielert. Und wir werden gleich einen kleinen Bogen machen durch die Geschichte dieser Entwicklung und wir werden bei Dr. Uwe Sielert landen, als einer der Hauptakteure dieser Bildungsplanpädagogik. Und wir werden im Laufe der nächsten Stunde ungefähr erfahren, wer waren seine Vorläufer, wer sind seine Mentoren gewesen und was möchte er eigentlich? Er schreibt hier den Artikel Sexuelle Bildung von Anfang an, Sexualität und Sexualerziehung im Bildungsauftrag von Kindertagesstätten. Aber wie versprochen, wir treten jetzt erstmal noch etwas zurück und gucken, wo hat das Ganze seine Wurzeln. Und ich habe Ihnen dazu eine Grafik mitgebracht, die nur so einen groben Überblick uns verschaffen soll. Mehr wollen wir heute gar nicht wagen. Aber dass wir ungefähr einordnen können, wie hängen verschiedene Strömungen der letzten Jahrzehnte vor allem miteinander zusammen? Wo sind die zu verorten? Wie ist die Versorgung? Ist hier auch was angekommen? Achso, es ist noch unterwegs. Denn ist gut, alles klar. Also, wir schauen schon mal rein. Wir könnten den Beginn noch früher setzen, aber wir tun es nicht. Wir fangen an bei Jean-Jacques Rousseau, der zusammengefasst gesagt hat, der Mensch ist gut, er wird aber einfach verdorben durch die Gesellschaft, durch sein Umfeld, durch die Eltern, durch die Bedingungen. Wir kennen diese These heute ziemlich gut. Besuchen Sie mal das Jugendschöffengericht. Ich habe zwar Schlechtes getan, aber eigentlich bin ich gut. Ich wurde halt nur durch die äußeren Umstände verdorben, verführt durch andere und so weiter. Rousseau ist eine sehr, sehr spannende Gestalt. Er hat eins der Kernwerke der Pädagogik geschrieben, Emile oder über Erziehung. Rousseau hat seine 5 Kinder allerdings vorher abgegeben ins Waisenhaus. Und dann hat er einen fiktiven Roman darüber geschrieben, wie er ein Kind in einer perfekten pädagogischen Umgebung aufzieht. Und dieses Denken, also der Mensch ist eigentlich gut, nur das, was von außen kommt, die Umwelt macht ihn schlecht. Das ist das normale weltliche Denken, das ist das normale Menschenbild des Humanismus. Das Problem ist allerdings, das ist weit in unsere Kreise eingezogen. Der Mensch, er hat ein Problem und Gott löst dieses Problem, was er hat. Das ist eine verbreitete Sicht. Das ist auch leider eine verbreitete Sicht, die sogar im Kindergottesdienst mitunter kommuniziert wird. Das ist aber nicht die biblische Diagnose. Die biblische Diagnose ist, der Mensch neigt zum Bösen. Er hat Spaß am Bösen. Er hat Lust am Bösen. Der natürliche Mensch ist böse. Also das krasse Gegenteil. Und es macht einen riesigen Unterschied, wenn ich Kinder erziehe, ob ich davon ausgehe, die Kinder wurden jetzt verdorben und ich muss ihnen eigentlich nur die Freiheit lassen, damit das Gute rauskommt. Das ist die Pippi-Langstrumpf-Pädagogik. Freie Kinder sind gute Kinder, sind gute Menschen. Oder weiß ich, dass Kinder, wenn ich sie laufen lasse, Böses tun. Und umso mehr sie Kompetenz bekommen, umso mehr werden sie kompetent Böses tun, wenn ich sie nicht lenke, nicht begrenze und nicht Gutes befördere bei ihnen. Aber Rousseau prägt bis heute. Einige Zeit nach Rousseau kamen zwei Entwicklungen zusammen. Etwas früher war Karl Marx und Engels, die letztlich gesagt haben, also es sind alles keine Zitate hier, es ist der Versuch einer Ultra-Zusammenfassung dieser Lehren. Aber der sinngemäß gesagt hat, Rebellion gegen die Mächtigen, gegen die herrschenden Verhältnisse, führt zu positiver Entwicklung. Und das Problem der Menschheit ist, dass Menschen unterschiedlich sind. Und da bekommen wir vielleicht schon eine leise Ahnung, wie massiv das Denken von Marx und Engels, also das klassische kommunistische Denken, unsere Zeit beeinflusst. Wir haben es geradezu mit einer Angst zu tun, dass Menschen unterschiedlich sind. Also sie waren überzeugt davon, die Menschheitsgeschichte spricht dafür, es ist ein beständiger Kampf zwischen den Mächtigen und den Machtlosen. Und die Ursünde der Menschheit ist im Prinzip Besitz, Privatbesitz. Und deshalb müssen alle Menschen gleich werden, damit dieser Kampf aufhören kann, damit Frieden herrscht auf Erden. Problem von Marx und Engels war allerdings, dass noch ein Weltbild bei den Menschen dominant war, was von der Bibel geprägt war. Das heißt, relativ wenige Menschen ließen sich überzeugen von ihren kommunistischen Grundideen. Dann kam ihnen aber zu Hilfe, dass ein Charles Darwin zwei sehr entscheidende Bücher veröffentlicht hat. Zum einen Entstehung der Arten in den 1850er Jahren und 1875 die Abstammung des Menschen und die geschlechtliche Zuchtwahl. Und er hat gesagt, es gibt keinen Schöpfer. Alles Leben, inklusive des Menschen, ist eine Entwicklung. Und es gibt keinen Designer, der dahinter steht. Es ist kein großer Plan. Und Darwin war, ohne dass er es wusste zum Zeitpunkt, der wichtigste Vordenker für die großen Ideologien im 20. Jahrhundert, also für den Kommunismus und für den Nationalsozialismus. Das wird immer wieder bestritten. Ich darf mal kurz etwas von Darwin vorlesen. Vor allem, wir haben permanent mit Darwin zu tun in der Auseinandersetzung um Schöpfung oder Evolution. Und auch ein wichtiges Thema in der Arbeit mit den Kindern. Und daher ist es immer wichtig, dass wir uns mal auf die Originalquellen stürzen. Nur 3-4 Sätze. Steht auf Seite 174 in der Originalausgabe, falls jemand mal nachfragt. Bei Wilden werden die an Geist und Körper Schwachen bald beseitigt. Und die, welche leben bleiben, zeigen gewöhnlich einen Zustand kräftiger Gesundheit. Auf der anderen Seite tun wir zivilisierten Menschen alles nur Mögliche, um den Prozess dieser Beseitigung aufzuhalten. Wir bauen Zufluchtsstätten für die Schwachsinnigen, für die Krüppel und für die Kranken. Wir erlassen Armengesetze und unsere Ärzte strengen die größte Geschicklichkeit an, das Leben eines jeden bis zum letzten Moment noch zu erhalten. Es ist grundvorhanden anzunehmen, dass die Impfung Tausende erhalten hat, welche infolge ihrer schwachen Konstitution früher den Pocken erlegen wären. Hierdurch geschieht es, dass auch die schwächeren Glieder der zivilisierten Gesellschaft ihre Art fortpflanzen. Niemand, welcher der Zucht domestizierter Tiere seine Aufmerksamkeit gewidmet hat, wird daran zweifeln, dass dies für die Rasse des Menschen im höchsten Grade schädlich sein muss. Es ist überraschend, wie bald ein Mangel an Sorgfalt oder eine unrecht geleitete Sorgfalt zur Degeneration einer domestizierten Rasse führt. Aber mit Ausnahme des den Menschen selbst betreffenden Falls ist wohl kaum ein Züchter so unwissend, dass er seine schlechtesten Tiere zur Nachzucht zuließe. Das ist das Rasseprogramm des Dritten Reiches. Hitler hat selbst gesagt, ohne Darwin hätte es den Nationalsozialismus niemals gegeben. Und Stalin hat gesagt, ohne Darwin hätte es Stalin nicht gegeben. Wir wissen, Stalin war im Priesterseminar als junger Mann, wollte Priester werden. Und dann hat er Darwin gelesen. Und dann hat er aufgehört. Also Darwin ist ganz entscheidend. Denn wenn es keinen Schöpfer gibt, dann sind alle Normen bezüglich Partnerschaft, Sexualität und so weiter relativ. Das ist Geschmackssache. Wenn es keinen Schöpfer gibt, jemand, der in der Position ist, uns zu sagen, das ist gut für euch, ich habe euch gemacht, macht das und macht das nicht. Sondern, denn das trennt euch von mir und macht euer Leben kaputt. Das funktioniert nur, wenn es einen Schöpfer gibt. Und sonst können wir sagen, das ist halt kulturelle Prägung und das ist eine Frage der Zeit und des Klimas. Und wenn Darwin recht hätte, wäre es so. Daraus hervorgehend, also aus den Lehren von Marx und Darwin und von Rousseau, erschienen die Arbeiten von Sigmund Freud. Sigmund Freud prägt die moderne Psychotherapie noch massiv. Es gibt kaum noch einen Therapeuten, der sagt, ich bin straighter Freudianer. Also ich bin jemand, der ganz klar nur den Lehren von Freud folgt. Aber es gibt kaum einen Therapeuten, der sich klar distanziert von den Lehren von Freud. Obwohl Freud noch viel konservativer war, als er meist dargestellt wird, war er der Überzeugung, dass Sexualität nicht etwas ist, was in der Zeit der Pubertät erwacht und entsteht, sondern auf Freud geht die Lehre zurück, der Mensch wäre von Geburt an ein sexuelles Wesen. Also selbst Säuglinge wären sexuelle Wesen. Die hat bestimmte Entwicklungsphasen durchlaufen. Das ist etwas, was man in dieser Form leider auch in christlicher Literatur häufig findet. Also die orale Phase, die anale Phase und so weiter, die Latenzphase. Und er meint, viele, viele psychische Krankheiten und Nöte gehen darauf hin zurück, dass die Sexualität in falscher Weise in der Kindheit unterdrückt wird oder negativ belegt wird. Womit er natürlich in einem kleinen Stück recht hat. Natürlich kann man einen Mensch zum lebenslangen Krüppel machen, auch in Partnerschafts- und Sexualitätsfragen, wenn man ihm als Kind Angst macht vor diesem Thema. Natürlich funktioniert das. Aber insgesamt ging es Freud um etwas anderes. Allerdings darf ich hier Freud mal positiv zitieren. Er sagte, der Verlust von Scham ist das erste Anzeichen von Schwachsinn. Und das ist etwas, das haben wir in Hannover auf Schildern den Befürwortern des Bildungsplans entgegengehalten als Zitat. Der Verlust von Scham ist das erste Anzeichen von Schwachsinn. Und das von Freud, einem der Vorreiter der 68er, der Neomarxisten, zu dem wir gleich jetzt kommen werden, der ganzen linken Pädagogik- und Therapiebewegung. Und lass mich das so nochmal sagen. Es ist wichtig, dass wir diese Namen mal gehört haben und wenigstens ein paar Sätze Informationen versuchen zu behalten. Weil wir werden in der Auseinandersetzung mit den Lehren dieser Leute zu tun haben. Und es ist gut, wenn wir nicht nur sagen, ich bin Christ und ich bin dagegen. Es ist wichtig, dass wir klar sagen können, wofür wir sind, aber dass wir auch wissen, worum geht es eigentlich? Womit haben wir denn ein Problem? Haben wir damit überhaupt ein Problem? Ja, haben wir, weil es ist gut, dass wir argumentieren können. Friedrich Nietzsche ist bekannt durch dieses Zitat, Gott ist tot. Nietzsche meinte also nicht, dass Gott je gelebt hätte, aber die Idee von Gott ist tot. Also war sozusagen derjenige, der das Ergebnis von Darwins Lehren, die sich ganz schnell verbreitet haben in der Wissenschaft, nochmal auf den Punkt gebracht hat. Er hat gesagt, jetzt ist die Idee von Gott gestorben. Weil es gibt ja keinen Schöpfer, scheinbar. Und das Paradies ist nicht ein Ort, wo Gott uns hinbringen kann, sondern wir brauchen eine Weltrevolution. Und Nietzsche hat gesagt, das Christentum, er verachtet das Christentum, weil es weichlich ist. Es ist eine jüdische, weichliche Religion, ein Sklavenkult. Und wir brauchen eine philosophische Ausrichtung der Stärke. Es braucht Übermenschen. Lasst uns Übermenschen werden. Und das wurde ein paar Jahre später auch umgesetzt. Mit Bezug auf Darwin und auch auf Nietzsche. Ein anderer ganz wichtiger Mann, der die ganze therapeutische Richtung geprägt hat, und das ist wichtig, das hängt in der Pädagogik drin, das war Carl Gustav Jung. Er war Sohn eines Pastors. In dieser Pastorenfamilie gab es aber über Generationen hinweg okkulte Belastungen und okkulte Praktiken. Als kleiner Junge hat er meditiert auf das Bild des Großvaters und hat dann den Geist des Großvaters getroffen. Die Mutter musste damals bei dem Großvater mit irgendwelchen Praktiken die Dämonen zurückhalten, damit er seine Predigten vorbereiten kann. Und Jung selbst sagt, seine Bücher hat er empfangen, die hat er sich nicht ausgedacht oder erarbeitet, die hat er empfangen, als er besessen war von verschiedenen Geistern. Er hatte einen Leibgeist, mit dem er besonders guten Kontakt hatte, und die haben ihm seine Lehren diktiert. Und wenn Sie mal was hören, oder wenn ihr mal was hört von Tiefenpsychologie, tiefenpsychologische oder tiefentherapeutische Praxis, das sind die Anhänger von Jung. Das Prinzip der inneren Heilung, habt ihr vielleicht mal gehört, das gibt es im sogenannten christlichen Milieu. Innere Heilung ist ein Prinzip, das basiert auf den Lehren von Jung. Da wurde nur christlich drüber geschrieben. Wir müssen das innere Kind in uns heilen. Wir müssen ein Ritual vollziehen, dass Jesus nochmal das innere Kind von uns heilen kann. Es gibt ganz, ganz viele Bücher darüber im christlich-liberal bis charismatischen Spektrum. Ihr Lieben, Vorsicht damit. Das sind höchst okkulte Lehren im Kern. Ja. Bitte? Das kann ich jetzt gerade nicht sagen. Ich kann in der Pause nochmal nachgucken. Ja. Gut. Carl Gustav Jung. Und wir sehen bis hierhin schon, wie sie sich gegenseitig beeinflusst haben. Also ohne Rousseau wäre Marx nicht denkbar. Marx wäre nicht durchgekommen mit seinen Lehren ohne einen Darwin. Ohne diese drei hätte Sigmund Freud mit seiner Arbeit nicht begonnen, weil er hat in die Psychologie und Psychotherapie seine Psychoanalyse in Menschen in die Mitte gestellt. Und ohne Freud wäre Jung niemals so geworden. Freud hatte übrigens Angst vor Jung. Weil Freud war ganz säkularer Jude, hatte mit Glauben, mit Religion gar nichts am Hut. Und die beiden haben sich regelmäßig getroffen. Und Freud wollte eigentlich, dass Jung so seine Arbeit mit übernimmt, so sein Sprachrohr mit wird. Und Jung sprach aber immer von Geistern und Dämonen, und das war Freud völlig zuwider, bis Jung gesagt hat, er würde ihm das gerne beweisen, und es flogen dann Bücher durch die Luft, aus der Schrankwand heraus. Und Freud schreibt selber, er war eigentlich reif fürs Irrenhaus nach den Besuchen bei Jung. So, und jetzt sind wir schon an dem Bereich, der ganz, ganz viel, ganz direkt mit unserer Gegenwart zu tun hat. Mit den Bildungsplänen, mit Sexualisierungskampagnen. Nämlich Wilhelm Reich. Wilhelm Reich war Sozialist. Und der Sozialismus, Kommunismus, ist so angelegt, er soll immer weiterentwickelt werden. Das ist die Grundidee. Das haben Marx und Engels schon klar betont. Die Lehre ist nicht abgeschlossen, sondern sie soll immer weiterentwickelt werden. Genau das hat Wilhelm Reich getan. Er hat ein sehr populäres Buch geschrieben. Die sexuelle Revolution. Und auf dieses Buch bezieht sich das, was sich vor einigen Jahrzehnten in Deutschland vollzogen hat. Die sexuelle Revolution in Deutschland bezieht sich direkt darauf. Was sagt er? Er sagt, für den Sozialismus, Kommunismus brauchen wir neue Menschen. Und diese neuen Menschen, die müssen von Anfang an geprägt werden. Und das Entscheidende im menschlichen Leben, und da sehen wir wieder, dass er Freud gut gelesen hat, ist die Sexualität. Es dreht sich eigentlich alles bei Menschen um Sexualität, was sein Innerstes betrifft, sagt Reich. Und sagte Freud auch. Und deshalb meinte er, wenn wir eine wirkliche Veränderung wollen, wenn wir wirklich neue Menschen wollen, dann müssen wir vor allem dafür sorgen, dass vor allem die jungen Menschen und die Kinder anfangen, sich sexuell zu verhalten. Man sagt zugleich, das große Problem ist die Familie, die traditionelle Familie. Vater, Mutter, Kinder. Vater als Haupt, Eltern als Autorität. Das ist ein Kernproblem. Aber sobald Kinder anfangen, sexuell aktiv zu sein, zerbricht diese Familie. Er hat einmal gesagt, habe ich sie noch liegen? Er hat einmal gesagt, wir diskutieren nicht die Existenz oder Nicht-Existenz Gottes. Wir beseitigen die sexuelle Repression, also die Tabus um Sexualität, die beseitigen wir und lösen die kindlichen Bindungen an die Eltern auf. Was er damit sagt, ist, wir brauchen nicht diskutieren, gibt es Gott oder nicht. Wir sorgen einfach dafür, dass Kinder sexuell keine Hemmungen mehr haben und dass sie an ihre Eltern nicht mehr gebunden sind. Dann ist schon geklärt, ob es Gott gibt oder nicht. Und das Erschreckende ist, er hat im doppelten Sinne recht damit. Das ist bis heute die Idee, die hinter so etwas steht. Und zum anderen hat er recht, es funktioniert erschreckend oft. Also es ist ein böser Plan, im wahrsten Sinne des Wortes, aber es ist einer, der funktioniert. Dieses Buch wurde geschrieben 1936. Das ist fast 100 Jahre alt. Und er hat politische Gruppen gegründet, unter anderem die Sexpol-Bewegung, also Sexualität und Politik. Und sie wollten oder haben auch große Aufklärungskampagnen gemacht, in ihrem Sinne Aufklärung, also Propagandaaktionen, gerade unter Jugendlichen und unter Kindern. Sie wurden dann im Dritten Reich verboten und das Ganze verschwand so ein wenig. Und tauchte aber wieder auf in den späten 50er, frühen 60er Jahren rings um die 68er-Bewegung und halt die Vorläufer, rings um die Frankfurter Schule. Die Idee, für die Revolution müssen wir vor allem die junge Generation, auch schon Kinder, sexualisieren. Und damit trennen wir sie von ihren Eltern. Deine Eltern haben dir gar nichts zu sagen, aber du hast ein Recht auf Sexualität. Und wenn du noch kein Interesse an Sexualität hast, spricht das nur dafür, wie unterdrückt du bist. Du wirst nämlich künstlich asexuell gehalten, also so, dass du nichts von Sexualität mitkriegst. Und deshalb merkst du deine Bedürfnisse gar nicht mehr. Guck dir mal an, du wirst verkrüppelt von deinen bösen Eltern. Das ist die Botschaft. Und das funktioniert bis heute. Also Wilhelm Reich, ich kann wirklich nur jedem empfehlen, der sich mit diesem Thema wirklich ernsthaft beschäftigt, entweder wirklich mal dieses Buch wenigstens anzulesen oder ein gutes Buch über Wilhelm Reich zu lesen, weil er ist echt die Schlüsselperson. Es folgten weitere. Herbert Marcuse ist sicher ein Begriff. Er vertrat unter anderem die These, dass es mal so etwas wie ein Paradies gab, also ein Paradies der Neomarxisten, wo Menschen in Horden zusammengelebt haben und es gab keine Partnerschaften. Nur die Mütter kannten ihre Kinder. Das war so einer der Kernsprüche dazu. Es gibt keine wissenschaftlichen Studien, dass das jemals so war, aber das ist halt so die Fantasie einiger Neomarxisten. Und alle lebten glücklich, bis der Sündenfall geschah. Der Sündenfall war, dass jemand sagte, das ist meine Frau. Und das war der erste Besitz. Und damit war sozusagen der Damm gebrochen und das Böse kam in die Welt, dadurch, dass jemand gesagt hat, das ist meine Frau. Und er sagt, wir müssen weg von der Familie, wir müssen hin zurück zu dieser Urhorde. Also Partnerschaft so weit wie möglich abbauen, jegliche Besitzvorstellungen, auch im weitesten Sinne, müssen weg. Die Idee von Kommunen, wie es das damals gab, vor 30, 40 Jahren. Also wir leben alle zusammen, allen gehört alles, wir leben so in den Tag hinein. Das sollte sozusagen die Vorbereitung werden, um wieder in Richtung Urhorde zurückzukommen. Weil das wäre ja wieder das Paradies nach dieser Vorstellung. Im gleichen Jahr, als Wilhelm Reich sein Buch veröffentlicht hat, wurde ein Buch veröffentlicht, das heißt Studien zu Autorität und Familie. Einige der Begründer der Frankfurter Schule haben das geschrieben. Die Frankfurter Schule hatte sich gebildet, und das ist sehr, sehr wichtig für uns, weil die uns massiv heute beeinflusst. Die wurde gebildet von einigen überzeugten Sozialisten, die merkten, in Europa kommt keine kommunistische Revolution. Die Arbeiter wollen einfach nicht. Und es braucht einen anderen Weg. Und einige haben halt auch gesehen, wie blutig der Kommunismus in Russland zugeschlagen hat und waren auch schockiert davon. Und sie haben sich zu einem Institut zusammengeschlossen und haben gesagt, wir müssen einen neuen Kommunismus entwickeln, einen neuen Sozialismus entwickeln. Und das war dann der Neomarxismus, der neue Marxismus. Und in diesem Buch, was sie veröffentlicht haben, Autorität und Familie, sagen sie kurz zusammengefasst, es braucht traditionelle Familien, um Diktaturen aufzubauen. Familien sind die Lehranstalten, wo man lernt, andere zu beherrschen und zu tyrannisieren als Eltern oder sich duckmäuserisch unterzuordnen unter die blinde Gewalt derjenigen, die halt mächtiger sind. Sie meinen, das war so die Akademie, um Diktaturen wie das Dritte Reich aufzubauen. Und deshalb Hauptfeind der Frankfurter Schule war die Familie und ist es bis heute. Und wenn man jetzt noch etwas mehr ranzoomt, in der Familie der Vater. Der Vater war der Feind, ist der Feind. Und nicht nur der Vater in der Familie, sondern Vaterfiguren. Und letztlich sehen wir daran, es geht um eine Rebellion gegen Gott. Jemand, eine männliche Person, die führt und leitet und Autorität ist, das ist der Hauptfeind. Und letztlich, wie gesagt, ist Gott der Vater und insgesamt der dreieinige Gott ist der Feind. Und Sie haben recht, Europa war geprägt vom Christentum. Mit vielen Ecken und Kanten und grässlichen Ausläufern. Aber das Grunddenken der Menschen war geprägt von der Bibel. Den Menschen war vor gar nicht allzu langer Zeit klar, ich stehe irgendwann vor meinem Schöpfer. Und sie haben gesagt, das muss weg, damit wir neuen Menschen schaffen können. Das muss weg. Und dazu gehören Adorno, Horkheimer, dazu gehört Erich Fromm. Das sind alles Klassiker, die man im Pädagogikstudium zum Beispiel lesen muss. Die positiv konnotiert sind, also als das Gute dargestellt werden. Wir überspringen einmal Sartre und seine Lebensgefährtin. Geht etwas höher, da finden wir Pro Familia. Pro Familia ist eine der größten Beratungsorganisationen für Paare, für Familien und für werdende Mütter. Pro Familia nimmt über 70% der Abtreibungen in Deutschland vor. Ist verantwortlich dafür, dass die umgesetzt werden können. Pro Familia, die Hauptabtreibungsorganisation. Pro Familia hat viel höchst fragwürdige Literatur veröffentlicht. Ein, zwei Beispiele zeige ich gleich nochmal. Und Pro Familia wurde gegründet in Deutschland, Pro Familia Deutschland, von Hans Harmsen. Hans Harmsen ist wahrscheinlich kaum jemand ein Begriff. Hans Harmsen war einer der leitenden Eugeniker im Dritten Reich. Also jemand, der sich damit beschäftigt hat, welche Menschen, wie wir es eben bei Darwin gelesen haben, welche Menschen dürfen sich fortpflanzen, welche sollte man sterilisieren lassen, damit sich nicht noch weiter fortpflanzen. Und er hat den Wechsel der Weltanschauung ganz gut verkraftet nach dem Zweiten Weltkrieg und hat in den 50er Jahren, er ist niemals abgerückt von seinen Thesen, hat er immer klar gesagt, hat er Pro Familia gegründet. Warum? Naja, weil man auf diesem Wege sich dafür einsetzen konnte, dass bestimmte Bevölkerungsgruppen sich nicht weiter fortpflanzen. Indem man ihnen sagt, dass Großfamilien nicht so gut für sie wären und ihnen möglichst früh Verhütungsmittel zugänglich macht. Pro Familia hat massiv die Entwicklung der sogenannten Antibabypille mit vorangetrieben. Da sehen wir, es war ein roter, aber vor allem ein brauner Geist, der dahinter steht. Und Pro Familia gehört zu einem weltweiten Netzwerk von Organisationen, die von einer Margaret Sanger gegründet wurden, ein Netzwerk, was sich dafür einsetzt, dass in bestimmten Teilen der Welt die Menschen sich nicht mehr so viel fortpflanzen. Ja, dass die armen Menschen in Afrika nicht mehr so viel Kinder kriegen. Und da stehen ganz klar rassistische Interessen dahinter. Dass arme Menschen doch bitte nicht so viel Kinder kriegen. Dass dumme Menschen nicht so viel Kinder kriegen. Pro Familia. Bis heute unterstützt Pro Familia zum Beispiel auch diese ganze Bildungsplandebatte. Pro Familia hat bis in die 90er Jahre pro-pädophile Positionen vertreten. Das ist alles nachlesbar im Bundesarchiv zum Beispiel. Teilweise auch im Internet. Ganz klar pro-pädophile Positionen. Und Pro Familia ist eine große, mächtige Lobby in diesem Land. Wir sehen daneben A.S. Neal, Alexander Neal. Er ist der wahrscheinlich nicht der Erfinder, aber der größte Fürsprecher und Beförderer der antiautoritären Pädagogik. Und da sehen wir wieder den Brückenschlag runter zu Rousseau. Eigentlich ist der Mensch gut und wir müssen ihm halt jetzt die Freiheit lassen, damit er sich toll entwickelt. Und er hat ein Internat ins Leben gerufen, wo die Kinder in Anarchie gelebt haben. Und auch bei ihm sind diese höchst gruselige Ausrichtung auf Sexualität ganz klar. Also eine Geschichte, die ich immer wieder beispielhaft erzähle dazu, ist, die er beschreibt in seinem Hauptwerk, dass ein Junge dort zur Schule kommt und der Junge legt dauernd Feuer überall. Und der Junge wird nie bestraft dafür. Also er fackelt ein paar Mal fast die Schule ab, wird aber nie bestraft. Und er setzt sich dann mit ihm hin und sagt, ja, was ist denn? Erzähl doch mal, wie geht's dir denn? Und lenkt ihn dann in die Richtung, womit hast du denn das Ganze angezündet? Wo hattest du denn das Benzin drin? Ja, in einer Flasche. Wie sieht denn eine Flasche aus? Eine Flasche ist länglich und oben ist ein Loch. Was sieht denn noch so aus? Oh, mein Pillermann sieht auch so aus. Und dann erzählt der Junge ihm auf Drängen, dass irgendein Lehrer ihm mal gesagt hat, er dürfte daran nicht rumspielen. Und dann sagt der Schuldirektor wohlgemerkt, Mensch, spiel doch mal öfter an deinem Pillermann rum. Und der Junge machte das dann höchst intensiv und hat kein Feuer mehr gelegt. Der war nämlich nur ein Pyromane, weil ihm die Selbstbefriedigung verboten wurde oder madig gemacht wurde. Das ist A.S. Neal, das ist Teil von antiautoritärer Pädagogik. Das ist nur ein Beispiel, aber es zeigt halt, wie auch diese Idee von Eltern sollen keine Autorität sein, das, was Wilhelm Reich auch gesagt hat. Ich hatte ihm gesagt, wir lösen Gott auf, wenn wir die Bindung an die Eltern zerstören und die Kinder zu sexuellen Wesen erklären. Wie das in dieser ganzen antiautoritären Pädagogik mit drin hängt. Und das heißt heute nicht mehr antiautoritär, das ist wieder etwas kultivierter geworden, heute heißt das partnerschaftlich. Und das ist eine Diätversion, aber es ist genau der gleiche Inhalt. Ich sage, ein Kind ist mein Partner, kann ich auch sagen, ich erziehe es antiautoritär, ich bin keine Autorität, weil ich kann für meinen Partner keine Autorität sein, weil mit dem bin ich auf Augenhöhe. Deshalb wichtig für uns. Ja, die Kinderrechtsbewegung und der Kinderschutzbund ist bis heute bekannt, macht mitunter auf jeden Fall äußerlich sehr gute Arbeit, der Kinderschutzbund. Letztlich ist aber die Idee dahinter, Kinder sollen sich selbst bestimmen. Also Kinder sind nicht Teil der Familie, stehen nicht unter der Autorität ihrer Eltern, sondern sind autonome Wesen. Und noch sehr entscheidend, und den werden wir uns jetzt noch mal etwas näher angucken, das ist ein Alfred Kinsey. Wer hat schon mal was von der Kinsey-Studie gehört? Das sind schon mal ein paar. Das ist schön. Das ist wichtig, dass wir die kennen. In dieser Diskussion ist das richtig wichtig, dass wir über Alfred Kinsey Bescheid wissen, was er gemacht hat. Er war eigentlich Insektenforscher. Seine Geschichte ist ein bisschen bekannter geworden, weil es vor einigen Jahren einen Hollywood-Film über ihn gab. Höchst parteiisch und alle schwierigen Teile seines Lebens sind rauszensiert aus dem Film. Er war eigentlich Insektenforscher und er wurde beauftragt an der Universität, wo er gelehrt hat, Vorträge für junge Ehepaare zu machen. Also letztlich zum Thema Sexualität. Aber es war in den 40er Jahren nicht en vouche, das so auszusprechen. Also es gab sowas noch nie und er merkte, dass die jungen Menschen keine Ahnung haben von Sexualität. Und dann hat er angefangen zu forschen. Er hat angefangen zu forschen mit der Idee, was ist eigentlich normal? Normal in dem Sinne nicht von richtig, sondern in dem Sinne, was machen Menschen eigentlich sexuell? Was ist so üblich? Weil man spricht ja nicht drüber. Aber die müssen ja trotzdem irgendwas machen. Und dann hat er geforscht, erst zentral an Männern und dann später an Frauen und hat zwei große Studien veröffentlicht, die Kinsey-Studien. Und dort beschreibt er dann zum Beispiel, dass jeder dritte Mann in den USA, in den späten 40er Jahren wohlgemerkt, homosexuelle Erfahrungen hat, dass bei der Landbevölkerung jeder vierte bis fünfte Bauer Sexualkontakt mit seinen Tieren hatte und dass Kinder ab dem Säuglingsalter sexuell aktiv sind. Und er hat Tausende von Leuten befragt. Und wenn man das so liest, dann kommt man zu der Frage, wer erzählt ihm sowas? Vor allem, woher hat er die Daten bezüglich der Kinder? Er beschreibt nicht detailliert, wie viel Erektionen kann ein 6 Monate altes Kind haben innerhalb von 24 Stunden. Wenn man so ein bisschen kritisch nachdenkt, fragt man sich, wie kriegt man so etwas raus? Wie kann ein Vierjähriger Sexualkontakt haben? Da steht ja detailliert drin. Woher hat man solche Daten? Nicht von ungefähr. Kinsey hatte Lieferanten für seine Daten. Gerade für solche Daten, wo es um die Kinder ging. Kinsey hat zusammengearbeitet, unter anderem mit einem Mr. Green. Also er hieß anders, aber das war so sein Pseudonym. Mr. Green brüstete sich damit, über 180 Kinder vergewaltigt zu haben und dokumentierte alles für Kinsey. Im Film wird so dargestellt, als wenn er Mr. Green ablehnen würde, mit ihm nicht zusammenarbeiten würde. Aber man kann im Kinsey-Archiv nachlesen, genau das hat er. Er hat den Hauptteil seiner Daten. Er hat auch mit Deutschen zusammengearbeitet. Zum Beispiel mit dem Nazi Friedrich von Balusek, der so sein kleines persönliches Lager aufgemacht hat, um jüdische Kinder dort zu vergewaltigen. Und der hat Kinsey permanent geschrieben und ihm die Daten gegeben über das, wozu Kinder sexuell fähig sind, in großen Anführungszeichen. Und die Staatsanwaltschaft, als sie Balusek vor Gericht gezerrt hat irgendwann, hat bei Kinsey angefragt. Ich meine, wir wollen diese Daten haben. Wir brauchen das für den Prozess. Und Kinsey hat gesagt, ich gebe gar nichts raus. Kinsey befragte bei den Männern auffällig viele Gefängnisinsassen. Das Problem war, dass keiner mit ihm reden wollte über solche intimen Sachen. Also ist er in die Gefängnisse gegangen. Er ist in das homosexuelle Milieu gegangen. Hauptteil der Leute, der Männer, die er befragt hat, waren aus dem Homo-Milieu und aus dem kriminellen Milieu. Dadurch sind seine Daten natürlich auch gefärbt. Und Kinsey sagte, guck mal, so und so viele Menschen machen das. Wie können wir sagen, dass das nicht normal ist, dass das nicht richtig ist, dass man das nicht tun darf? Das ist doch Heuchelei. Das war Kinseys Argumentation. Und das wird bis heute so benutzt. Die Bundesregierung bezieht sich auf Kinsey in Entscheidungen rings um Sexualerziehung. Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung bezieht sich auf Kinsey. Und natürlich jede Lobbygruppe aus dem Bereich Homosexualität, aus dem Bereich Pro-Pädophilie bezieht sich auf Kinsey. Ist doch klar. Aber Kinsey sagt, all das ist normal. Jeder dritte Mann hat homosexuelle Erfahrungen. Und die anderen beiden haben sich wahrscheinlich nur nicht getraut, weil es alles so homophob ist. Kinsey hat gesagt, ich glaube, jedes vierte oder fünfte Kind hat Sexualkontakt mit Erwachsenen. Wir müssten ja Volk von Bekloppten sein, wenn das so schädigen würde. Das war die Botschaft dahinter. Er hat es nie so ausgesprochen, aber so wie er die Daten ausgelegt hat. Und Kinseys Studie war der Eisbrecher für die sexuelle Revolution. In den USA wie auch bei uns. Es gibt noch viel, viel mehr dazu zu sagen, aber ich kann empfehlen, auf der Internetseite vom Deutschen Institut für Jugend und Gesellschaft. Da finden Sie mehrere Artikel zu dem Thema, unter anderem Kinseys pädophile und pansexuelle Daten, ein Einblick von Judith Reismann und pädophile Allianzen. Die können Sie ja kostenlos abrufen. Und es gibt auch eine BBC-Dokumentation, die heißt Kinsey and the Pedophiles. Also Kinsey und die Pädophilen. Geht knapp eine Stunde und deckt das nochmal sehr, sehr gut auf. Und ist natürlich eine sehr gute Quelle, BBC. So. Keine Sorge, wir werden jetzt nicht die Verbliebenen alle durchgehen. Aber eine Personengruppe müssen wir uns dringend anschauen, weil die bringt uns jetzt auf die Zielgerade zu den Bildungsplänen. Sehen ungefähr hier. Kinder müssen Sexualität frei ausleben. Helmut Kentler, Ernest Bornemann. Helmut Kentler ist der Sexualpädagoge in Deutschland. Er ist inzwischen verstorben, aber er ist der Held der Sexualpädagogik. Es ist wichtig, dass wir über Helmut Kentler Bescheid wissen, weil die Grundlagenwerke zur Sexualpädagogik, die hat Helmut Kentler geschrieben. Diejenigen, die sich heute mit diesen ganzen Themen beruflich auseinandersetzen, die das Material für die Bildungspläne entwickeln, das Pädagogische, das sind Schüler von Helmut Kentler. Helmut Kentler war einer der Großen der sexuellen Revolution in Deutschland. Er hat zum Beispiel dieses Buch geschrieben, Eltern lernen Sexualerziehung, wo er ein Anleitungsbuch für Eltern liefert, wie sie im Sinne von Wilhelm Reich ihre Kinder erziehen oder halt nicht erziehen. Helmut Kentler hat ein Vorwort geschrieben für ein skandalträchtiges Buch. Zeig mal. Das Buch ist eigentlich doppelt so groß. Es ist ein Bilderbuch, bestehend aus Fotos von Erwachsenen und Kindern, die nackt sind und anfangen, sexuell aktiv zu sein. Das ist ein Aufklärungsbuch, das wurde rausgegeben von Pro Familia. Das Vorwort dazu hat Helmut Kentler geschrieben und er schreibt in diesem Vorwort nochmal ganz explizit, dass Kinder halt sexuelle Wesen sind und dass wir sie durch unsere christlich-jüdische Kultur unterdrücken, also ihre Sexualität unterdrücken und dass die Kinder jetzt befreit werden müssen, dass sie sexuell aktiv sein dürfen in jeglicher Hinsicht und dass dieses Buch dazu dienen soll, Kinder zu erziehen, die halt sexuell frei sind. Und es gab dann mehrere Verfahren, ob das nicht Kinderpornografie ist. Und das letzte Verfahren endete in dem Sinne, dass es nicht als Kinderpornografie eingestuft wird, was höchst überraschend ist, wenn man da mal reinguckt. Aber der Verlag sich verpflichtet, keine Neuauflage mehr zu machen. Deshalb ist die letzte Auflage, ich glaube, irgendwie aus den Mitte der 90er Jahre erschienen. Es ist erhältlich, es ist in vielen Bibliotheken, auch in manchen Schulbibliotheken, wie mir aufgefallen ist. Und Helmut Kentler hat den ideologischen Unterbau dafür geliefert. Wer war Helmut Kentler noch? Helmut Kentler hat ein Modellprojekt für die Stadt Berlin gemacht. Ein Modellprojekt, wo Ausreißern geholfen werden sollte. Also Jugendliche, die von zu Hause abgehauen sind und jetzt in Berlin sich aufhielten. Und er hatte eine interessante Idee. Er dachte sich, und das hat er auch gemacht, wurde auch gefördert, ich bringe diese Jugendlichen, die keine Liebe bekommen haben, unter bei pädophilen Männern. Und das hat er gemacht. Über Jahrzehnte hinweg. Also er hat Jugendliche von der Straße geholt und sie bei also pädophilen bzw. päderastischen Männern untergebracht als Ersatzpflegeväter. Das ist keine Verschwörungstheorie. Die Taz, also diese super linke Tageszeitung, die auch in Bremen erscheint, hat einen ausführlichen Artikel darüber veröffentlicht. Und trotz dieser Geschichten, wir können noch etwas weiter ausholen, machen wir heute nicht. Ich denke, das reicht, das Vorgeschmack auf Helmut Kentler. Niemals wurde sich distanziert von ihm. Es gab jetzt noch im Bildungsplan-Umfeld die Debatte, muss man sich von Kentler distanzieren? Und die großen Schreiber des Bildungsplanes, also der Pädagogik, haben gesagt, nein, wir distanzieren uns zwar davon, dass von diesem Projekt distanzieren wir uns. Und vielleicht von dem einen oder anderen Ausspruch, den er getan hat, aber nicht von ihm als Wissenschaftler und Sexualpädagoge. Das machen wir nicht. Und das ist eine klare Positionierung, da dürfen wir eigentlich dankbar für sein. Es ist besser, wenn sowas mal offen ausgesprochen wird, ja, wir beziehen uns auf Helmut Kendler, dann wissen wir, was steht dahinter. Das ist einfach Tacheles. Es ist ja, wir denken, Kinder sollten von den Eltern getrennt werden, dadurch, dass sie ihnen erzählen, sie müssen sexuell aktiv sein und bräuchten das und regen das an. Und wir unterschreiben das vielleicht nicht, aber letztlich auch mit Erwachsenen. Das ist eine klare Ansage. Wie kommen wir jetzt aber darauf, dass Helmut Kendler noch Einfluss auf die Bildungspläne hätte? Also wir haben eben hier einen Blick drauf geworfen. Helmut Kendler als der Autor dieses Buches. Zeig mal. Etwas später kam ein neues Buch raus. Das heißt, welche Überraschung, zeig mal mehr. Den Text hat nicht mehr Helmut Kendler geschrieben, sondern sein Zögling, also sein Schüler, sein Thronfolger. Und zwar ich habe das hier unten mal markiert, Uwe Sielert. Den Namen müssen wir uns auch merken. Uwe Sielert, ganz, ganz wichtig. Jetzt wird es interessant, weil jetzt sind wir in der Gegenwart. Das Buch ist zwar 25 Jahre alt, aber Uwe Sielert ist höchst aktuell. Erinnern Sie sich noch? Da war doch eben was, diese Fachtagung in Hamburg, Sexualerziehung in der Kindertagesstätte. Der Hauptartikel schrieb Uwe Sielert. Uwe Sielert schreibt auf das Buch Sexualpädagogik Weiterdenken. Das ist ein ganz wichtiges Buch für diesen Bildungsplan Pädagogik. Die Arbeitsgruppe von Uwe Sielert hat dieses Buch geschrieben. Das ist das Handbuch zum Bildungsplan. In Berlin zum Beispiel und jetzt bald auch in Baden-Württemberg und Niedersachsen ist das die Handreichung. Hier sind die Stundenentwürfe drin, um die Bildungsplanpädagogik umzusetzen. Und wer arbeitet mit da dran? Ein Uwe Sielert. Der Zögling von Helmut Kendler. Noch was gefährlich von Uwe Sielert. Lisa und Jan, ein Aufklärungsbuch für Kinder und ihre Eltern. Ich lasse diese Sachen hier hinten mal liegen. Wer mag, kann da mal reinschauen. Aber es ist schon ein bisschen gruselig. Es ist halt also ein klassisches Kinderbuch von der Aufmachung her, wo Mädchen und Junge so im späten Grundschulalter sich nackt massieren, versuchen, Koitus zu vollziehen, zwei Jungen sich gegenseitig befriedigen im Kinderzimmer. Und das wird als Normalität halt dargestellt, als Option. So könnte man das machen, wenn man mag. Man könnte es mal ausprobieren. Die Geschichte, wie doof es ist, wenn die Mutti den Sohnemann daran hindert, dass er sich befummelt im Wartezimmer vom Arzt. Das ist Uwe Sielert. Und das ist der gleiche Herr, der die Pädagogik der Bildungspläne mit entworfen hat. Der zugleich der Lehrling von Helmut Kendler ist. Der Straßenkinder bei Pädophilen unterbringt. Der dieses interessante Zeigmalbuch schreibt. Und wir sehen, wie das Ganze zusammenläuft. Letztlich vertreten all diese Herren und auch einige Damen gehören mit zu diesem Kreis. Die Idee von Wilhelm Reich. Trennt die Kinder von ihren Eltern, treibt ihnen die Idee von Gott aus und sagt ihnen, sie sollen sexuell aktiv sein. Wie gesagt, du hast eigentlich diese Bedürfnisse, aber du bist so verformt, unterdrückt, dass du es gar nicht mehr merkst, dass du sie hast. Lass dich von uns befreien. Und das ist genau das, was die Pädophilenbewegung auch vertreten hat. Was machen wir draus? Wir könnten uns noch viele andere Dinge anschauen. Wir könnten uns noch intensiv Gender Mainstreaming anschauen, was auch eng damit verwoben ist. Uwe Sielert ist einer der großen Vertreter auch der Gender-Theorien. Aber was machen wir mit diesen ganzen Informationen? Es ist wirklich wichtig, dass wir zumindest einen ungefähren Überblick haben. Es ist wichtig, dass wir wenigstens über ein Wilhelm Reich etwas wissen. Dass wir wissen, was ist eine Kinsey-Studie. Und vor allem, woraus hat die ihre Informationen gezogen? Was steht dahinter? Und es ist extrem wichtig, dass wir wissen, was und vor allem wer steht hinter diesen Bildungsplänen. Die 68er haben sich einen Marsch durch die Institutionen vorgenommen. Sie haben gesagt, wir machen hier keine Revolution in offener Feldschlacht. Das wird nichts. Und was haben sie gesagt? Wir gehen dahin, wo die junge Generation geprägt wird. Wir gehen in die Schulen, wir gehen an die Universitäten, an die Ausbildungsstätten. Wir machen Kinderläden statt Kindergärten auf. Wir prägen die jungen Menschen so früh wie möglich mit unserer Ideologie. Und wisst ihr was? Die haben es hingekriegt. Die haben es richtig gut hingekriegt. Also nicht im Sinne von richtig gut, aber sie haben es geschafft. Die große Herausforderung wird jetzt sein, dass wir das kapieren. Napoleon hat mal gesagt, wer die Jugend hat, hat die Zukunft. Und das stimmt. Wenn wir die Deutungshoheit solchen Leuten überlassen, dann können wir uns nur noch zu Hause hinsetzen oder in die Gemeinde hinsetzen und sagen, die böse, böse Welt da draußen, macht die Türen zu. Aber das ist nicht unser Auftrag. Wir müssen verstehen, dass wir prägen müssen. All das, was hier zusammengebraut wurde in diesem Weltanschauungskessel, das lässt sich entzaubern. Da muss man kein Studierter für sein. Ist schön, wir bräuchten auch noch ein paar studierte Pädagogen. Also wenn noch jemand Berufsorientierung sucht, macht das. Aber das muss man dazu gar nicht sein. Aber wir sollten dafür sorgen, dass wir die junge Generation wirklich prägen, dass wir sie nicht verschrecken, sondern dass wir sie prägen, dass wir sie darüber aufklären, dass das genauso Ideologie ist wie die Ideologie des Dritten Reiches. Das ist Ideologie, die ins schlimme Leid führt, auf unterschiedlichen Wegen. Aber dass wir ihnen das entzaubern, dass wir sie drin bestärken, dass sie gestärkt sind, wenn ihnen jemand diesen Quatsch erzählt. Und unseren Kindern wird das erzählt werden. Es wird ihnen erzählt werden, dass sie sexuelle Wesen sind und dass sie sich ausprobieren müssen, sollten, könnten, dürften. Aber es ist schade, wenn sie es nicht tun würden. Und dass zu einer gesunden Entwicklung dazu gehört, sexuell aktiv zu sein als junger Jugendlicher. Das wird ihnen erzählt werden. Entweder wir stärken sie, zum Beispiel in unseren christlichen Schulen, in christlichen Kindergärten oder in anderen Foren. Oder wir überlassen es halt den Ideologen. Wir können unsere Kinder zu Hause nicht einsperren. Das können wir einfach nicht. Und wenn wir es machen, dann wird die Welt da draußen so interessant, dass sie mit den Füßen scharren, endlich da reinzugehen und alles mal zu erleben. Wir müssen sie stark machen. Wir müssen ihnen echte Liebe geben, damit sie nicht in Sexualität die Karikatur von Liebe suchen müssen. Wir müssen ihnen stabile Beziehungen versuchen vorzuleben und Vorbilder vor Augen stellen. Und wir müssen uns damit auseinandersetzen. Das macht keinen Spaß. Das ist manchmal ziemlich grässlich, weil es grässliche Themen sind mitunter. Aber entweder wir beschäftigen uns als erstes damit, reflektieren das und können das unseren Kindern sagen. Oder wir machen die Augen zu und überlassen es halt den anderen. Und das Zweite ist die schlechte Alternative. Nochmal, Gott stellt uns in diese Zeit. Das ist kein Versehen, das ist kein Unfall. Das wollte er so. Und es ist nötig, dass wir öffentlich den Mund aufmachen manchmal, dass wir manchmal eine Petition unterschreiben oder dass wir auch mal auf die Straße gehen. Aber es ist vor allem nötig, dass wir uns um diese Kinder kümmern, die Gott uns anvertraut hat. Also uns in der Familie, uns in der Gemeinde, uns in der Kinder- und Jugendgruppe oder in der christlichen Schule. Die hat Gott uns anvertraut. Für ein paar Stunden, für ein paar Tage, für ein paar Jahre oder für ein ganzes Leben sogar. Und Gott wird uns fragen, wie bist du damit umgegangen? Hey, ich habe dich in diese Zeit gestellt. Und ich habe dir zugleich aber so viele Möglichkeiten an die Hand gegeben. Ich hab dich in ein Land gestellt, wo die Freiheit war, christliche Schulen zu gründen. Ich habe dich in ein Land gestellt, wo man Kinder noch prägen darf. Ich habe dich nicht in die Sowjetunion gestellt, wo das nicht ging, wo man in den Knast gekommen ist. Ich habe dich in die Freiheit gestellt. Warum hast du sie nicht genutzt, um die Kinder zu prägen? Warum hast du zugeguckt und nur gejammert? Oder wird er sagen, du treuer und guter Knecht? Das ist die Frage, die wir uns als Christen stellen sollten. Und ich wünsche uns, dass wir diese Frage wirklich auf dem Herzen haben. Dass es nicht mehr entscheidend ist der tagespolitische Kampf, in dem wir stehen, um den Antrag auf die Zulassung der Schule oder gegen einen Bildungsplan oder. Das ist auch wichtig. Aber das Entscheidende ist, wir stehen irgendwann vor unserem Schöpfer. Wir stehen vor dem lebendigen Gott. Und er wird uns fragen, wie bist du mit dem umgegangen, was ich dir anvertraut habe? Und das sollte uns bewegen. Das sollte dafür sorgen, dass wir nicht schweigen, dass wir nicht weggucken und dass wir nicht beim Jammern stehen bleiben. Weil wenn wir zu Jesus gehören, ist das eindeutig Sünde. Dienstverweigerung, das ist auf jeden Fall Sünde. Und wir stehen nicht alleine und wir haben tolle Möglichkeiten in unserer Zeit. Also, mein Aufruf, lasst uns das ausschöpfen. Lasst uns das angehen. Es ist ein wichtiges Thema. Und lasst uns aufdecken. Lasst uns auch vor unseren weltlichen Zeitgenossen aufdecken. Ich habe so oft schon erlebt, wie sich ganz weltliche Menschen gruseln davor, wenn sie erfahren, was steht dahinter. Wie sie auf einmal anfangen, die Petition mit zu unterschreiben. Und ich habe sogar Menschen aus der Homo-Szene erlebt, die, nachdem sie diesen Flyer hier gelesen haben und nachgeprüft haben, dass das wirklich stimmt, auf Distanz gegangen sind dazu. Also, wir sollen Sprachrohre sein, mehrfacher Hinsicht.